NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus den Studios Braunschweig und Göttingen mit Frank Ieben. Die Deutsche Umwelthilfe hat das Hochwasserrisiko in Niedersachsen und in unserer Region als besonders hoch eingestuft. Besonders viele Wohngebiete lägen in Hochwasserrisikogebieten. Spitzenreiter ist dabei der Landkreis Celle. Christine Hefemeyer, wie viele Anwohner betrifft das denn?
Das sind fast 3000 Adressen, die im Hochwasserrisikogebiet liegen. Dahinter folgen die Landkreise Wolfenbüttel mit gut 1800 Adressen, Nordheim mit fast 1500 und schließlich der Landkreis Holzminden mit fast 800 Adressen. Die Umwelthilfe sieht vor allem kleinere Teilräume des Mittelgebirges und die Niederungen der großen Flüsse als Problembereiche an. Sie empfiehlt lokal angepassten Hochwasserschutz. Bei weitläufigen Auen könnten beispielsweise Deiche weiter zurückverlegt werden, um dem Fluss mehr Platz zu geben. Die betroffenen Kommunen machen sich auch Gedanken, heißt es vom Landkreis Wolfenbüttel. Beispielsweise hat die Stadt Wolfenbüttel nach dem Weihnachtshochwasser begonnen, eine Schutzanlage beim Ockerbogen zu errichten und hat mit Erlen Bäume im Uferbereich gepflanzt, die vor Unterspülen des Ufers schützen sollen. Der Landkreis Celle fordert das Land auf, Städte und Gemeinden mit mehr Geld für Hochwasserschutz zu unterstützen. Die seien zuständig und würden sich auch kümmern, doch das Umsetzen der Schutzmaßnahmen koste viel Geld.
Christine Hefemeyer berichtete. Ganz schön knapp bei Kasse, so sieht's aktuell in Salzgitter aus. Die Stadt gehört in Niedersachsen zu den kreisfreien Städten mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung. Das zeigen aktuelle Zahlen des Landesamts für Statistik. Gleichzeitig belasten den Haushalt aber auch viele ausstehende Zahlungen von Bürgern und Unternehmen. Mehr als 18 Millionen Euro haben sich da mittlerweile angestaut. Ilisha Kraft, woher kommen die hohen Rückstände gegenüber der Stadt Salzgitter?
Ja, im Grunde sind das nicht bezahlte Steuern und Gebühren der Bürger und Unternehmen. Nach Angaben der Stadt sind das in Salzgitter vor allem die Gewerbesteuer, die Grundsteuer und Bußgelder. Aber auch die Hundesteuer und Gebühren für Musikschulen und Abfall machen einen Teil der über 18 Millionen Euro aus. Im Einzelnen liegen die geforderten Beträge meist zwischen 50 und 200 Euro. Für die Stadt habe sich die Zahlungsmoral der Bürger und Unternehmen über die Jahre verschlechtert. Zudem seien immer mehr Menschen zahlungsunfähig.
Und was macht denn die Stadt, um den Schuldnern beizukommen?
Die Stadt kümmert sich nach eigenen Angaben intensiv um das Thema und konnte bereits einen Teil der offenen Forderungen eintreiben. Trotzdem seien Mahnen, Pfänden und das Einfordern von Vermögensauskünften sehr arbeitsaufwendig, sagt Simone Kessner, Sprecherin der Stadt. Der Rat hat daher vor kurzem über eine mögliche Zusammenarbeit mit Inkasso-Unternehmen abgestimmt, sich dann aber schlussendlich doch dagegen entschieden. Klar sei aber, man wolle das Problem angehen. Dazu möchte der Stadtrat aber eher präventive Maßnahmen fördern, um die Verschuldung der Menschen nicht weiter in die Höhe zu treiben. Zudem sei es nach der niedersächsischen Rechtslage nicht erlaubt, öffentlich-rechtliche Gelder über private Inkassounternehmen einzufordern. Die Stadt Salzgitter bietet mittlerweile verstärkt Möglichkeiten zur Online-Zahlung an. Auch QR-Codes auf Mahnungen sollen das Bezahlen schneller und leichter machen.
Informationen von Ilisha Kraft. In der Anonymität des Internets fühlen sich viele Menschen sicher. Deshalb trauen sie sich, gegen andere zu hetzen oder sie mit hässlichen Kommentaren zu überziehen. Dagegen geht in Niedersachsen die Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet mit Sitz in Göttingen vor. Sie wird 5 Jahre alt und die Fälle von Online-Hass und Hetze nehmen weiter zu. Imke Caselli, wie sehen die Zahlen denn aus?
Von Mitte 2021 bis Mitte 2022 sind nach Angaben des Ministeriums noch etwa 1100 Fälle bearbeitet worden. Vom Juli vergangenen Jahres bis heute dann schon über 6400. In allermeisten Fällen gehe es dabei um politisch motivierte Strafsachen, wie etwa Volksverhetzung oder öffentlichem Auffordern zu Straftaten. Auch das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, das Verunglimpfen von Personen des politischen Lebens oder Beleidigung und Bedrohung von Religionsgemeinschaften seien Teil der Fälle. Justizministerin Wallmann sagte, Hass und Hetze im Internet blieben eine akute Gefahr für die freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Das Internet sei kein rechtsfreier Raum und dürfe auch nie zu einem solchen werden.
Heute Abend gibt es eine neue Folge des Tagesschau-Podcasts 11 Kilometer bei uns. Denn unsere Kollegin Hilke Janssen ist dort zu Gast. Das Thema Volkswagen. Hilke, worum geht's genau?
Ja, wir haben in der Folge versucht, auseinanderzunehmen, wie das Unternehmen Volkswagen eigentlich funktioniert. VW ist in seiner Struktur ja absolut einzigartig. In keinem anderen deutschen Unternehmen hat die Politik so viel zu sagen wie bei VW. Das Land Niedersachsen ist ja an VW beteiligt. Und in keinem anderen deutschen Konzern ist der Betriebsrat so mächtig. Heißt also, auf der einen Seite könnte man sagen, VW ist eigentlich der Albtraum eines jeden Managers, weil man im Würgegriff ist von Politik und Gewerkschaft. Auf der anderen Seite ist aber genau das für die Standorte in Niedersachsen Gold wert. Denn nur deshalb konnte vor einigen Monaten zum Beispiel verhindert werden, dass Werke wie das in Osnabrück geschlossen werden. Also dieses einzigartige und ja, vielleicht auch etwas seltsame Unternehmen VW nehmen wir beim Tagesschau-Podcast 11KM genauer unter die Lupe. Wir sprechen zum Beispiel auch darüber, wie schwierig es für Journalisten teilweise ist, Einblicke zu bekommen, wie zugeknöpft beim Thema VW alle sind, auch in der Politik. Und ich erzähle, warum mir die superreichen VW-Eigentümerfamilien Porsche und Pirch immer vorkommen wie Gespenster.
Autoriese in der Krise. Wie funktioniert VW? Heute Abend ab kurz nach 19 Uhr hier bei NDR 1 Niedersachsen. Seit dem vergangenen Wochenende gibt es wieder Badespaß im Freibad Moringen. 2024 war das Flakebad dicht, denn es wurde gebaut. Die Stadt hat mehr als 2,2 Millionen Euro in die Hand genommen, um das Bad zu sanieren. Der Eröffnungstag musste nach einigen Rohrbrüchen und Problemen verschoben werden. Doch jetzt darf zum 100. Geburtstag des Flakebades wieder in Moringen geschwommen werden.
Einmal abduschen und ab ins Wasser. Das ist im Moringer Freibad wieder möglich und freut die Besucher.
Ich bin sehr froh. Im letzten Jahr, als das Bad geschlossen hatte, war ich tatsächlich nirgends anders schwimmen.
Da kann man sich dann mal wieder austoben. Man sieht wieder die Leute, mit denen man schwimmt und sich mal wieder austauschen kann, so am Rande des Schwimmbeckens.
Die Eröffnung wurde auch sehnsüchtig erwartet. Das sagt Klaus Stumpe, Leiter des Bauamts Moring.
Also ich kann sagen, aus den vielen Telefonaten, die mich erreicht haben, dass viele Leute darauf gewartet haben. Und eigentlich befürchtet haben, dass wir es dieses Jahr nicht mehr schaffen, aufgrund der Baumaßnahmen.
Gerade für Familien ist es schön, wieder vor Ort schwimmen zu können.
Wir Moringer freuen uns natürlich besonders. Immer weniger Kinder und Jugendliche können schwimmen. Und wir haben das Freibad hier vor Ort. Meine beiden Kinder haben hier schwimmen gelernt.
Gut. Super, gefällt dir irgendwas am besten hier?
Das kleine.
Das kleine Becken?
Ja.
Okay, mit dem großen Sonnenschirm und da den verschiedenen Spielgeräten?
Ja.
Bei gutem Wetter hat das Freibad noch bis Anfang September geöffnet.
Und das ist noch passiert. Eine Straßenbahn ist heute Mittag im Süden von Braunschweig entgleist. Verletzt wurde laut der Polizei niemand. Warum der Zug entgleiste, das ist noch unklar. Und so wird das Wetter bei uns bis zum Abend meist bewölkt. Temperaturen bis 24 Grad, nachts dann meist trocken bis 10 Grad. Und morgen scheint auch mal die Sonne bei höchstens 25 Grad. Wir in Niedersachsen aus den Studios Braunschweig und Göttingen.